Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast für mehr Selbstfürsorge. Hier geht es um Frauen, die an Krebs erkrankt sind, um die Erfahrungen, die sie während der Therapie gemacht haben, um ihre Sorgen und Nöte, aber auch um mögliche Richtungswechsel, die eine Krebsdiagnose mit sich bringen kann. Wir sprechen darüber, was dir das Leben erleichtern kann, welche Erkenntnisse betroffene Frauen im Laufe der Zeit gewonnen haben und wo die Prioritäten im Leben liegen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll. Ich bin Franziska Günther-Güldenpfennig und ich freue mich sehr, dass du eingeschalten hast. In der heutigen Folge spreche ich mit Johanna über ein sehr sensibles Thema, das uns hier im Podcast schon häufiger begegnet ist, das Vulvakarzinom. Johanna ist schon früh an dieser Krebsart erkrankt und erzählt uns heute ihren Weg. Herzlich willkommen und schön, dass du da bist.
Danke, dass ich da sein darf.
Liebe Johanna, wie war das denn bei dir? Das kann man ja im Nachhinein immer besser sagen. Aber was denkst du denn, wo dein Weg begann zum Thema Vulvakarzinom?
Das freut mich voll, dass du die Frage stellst, weil das wird immer super vernachlässigt. Weil ich glaube nämlich, dass das schon sehr, sehr früh angefangen hat. Und zwar bei mangelhaftem Aufklärungsunterricht in der Schule. Also wir haben diverse Bilder von Penissen gesehen. Wir haben die ganzen Trimester und Wochen der Schwangerschaft endlos lang durchgenommen. Aber was total gefehlt hat, war irgendwie die Sichtbarkeit der weiblichen Anatomie und vor allem auch der Vulva, also der äußeren Genitalien. Und das ist mir im Nachhinein sehr arg aufgefallen, dadurch, dass ich eben in der Pubertät mit der chronisch entzündlichen Hauterkrankung Lichen Sclerosus diagnostiziert wurde und ich viele der Symptome, die davon ausgehen, bis dahin und auch danach nicht erkannt habe, weil ich sie für normal empfunden habe oder weil ich dachte, dass es ja anderen auch so geht oder normal ist. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel Spannungsgefühle, Trockenheit oder eben auch Schmerzen beim Geschlechtsverkehr, Schmerzen generell. Und das war mir sehr lange nicht bewusst.
Da sprichst du schon echt gleich ein wichtiges Thema an, habe ich auch schon häufiger gehört. Und ich habe ja selber auch Kinder und meine Tochter ist ja auch gerade in dem Alter. Und wie krass eigentlich, dass Frauen oft auch gar nicht wissen, wie ihre Vulva aussieht.
Ja, total. Also da bin ich hätte mir, glaube ich, jetzt im Nachhinein gewünscht, dass wir vielleicht auch ein bisschen mehr dazu ermutigt werden, dass wir uns damit auseinandersetzen. Dadurch, dass das halt einfach so ein schambehaftetes Thema ist, wird darüber nicht geredet. Aber das ist einfach so, so wichtig, dass man seinen Körper kennt und dass man auch diese Teile seines Körpers kennt. Und deswegen, ja, auf jeden Fall, da fehlt es wirklich an Aufklärung und an sensibler Aufklärung. Aber natürlich muss ich sagen, mein Aufklärungsunterricht ist, ja, keine Ahnung, 18 Jahre her und ich weiß nicht, wie das heute ist. Mhm. Ich weiß nur, dass wir damals auch über Geschlechtskrankheiten gesprochen haben, aber über HPV so gut wie gar nicht. Mhm. Und dadurch, dass das ein Thema ist, das eigentlich die gesamte, also alle Leute betrifft, wäre das wirklich viel, viel wichtiger als jetzt zum Beispiel, ja, endlos über irgendwelche, die kleinsten, also ich verstehe mich nicht falsch, ich finde es auch super wichtig, dass wir viel über Schwangerschaft und Hormone und so weiter lernen, aber HPV, es kommt zu kurz.
Genau. Also das ist auch das, was ich jetzt mitgenommen habe aus dem Aufklärungsunterricht meiner Kinder. Und das ist ja noch keine 18 Jahre her. Also weiß ich nicht, ob sich das schon so viel verändert hat. Umso wichtiger, dass man darüber spricht. Aber lass uns mal nochmal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, dass du in der Pubertät schon Hautveränderungen bemerkt hast, also wahrscheinlich in dem Alter ja noch nicht so bewusst, was du ja gesagt hast, du dachtest, das ist normal, aber jetzt weißt du ja, dass es nicht normal war. Wie bist du denn damit umgegangen?
Also ich würde sagen, ich war tatsächlich schon 19 oder so, als mir wirklich klar geworden ist, hey, diese Krankheit, also Lichensklerosis, die macht wirklich auch anatomisch was mit meinem Körper. Da verändern sich Sachen. Und das habe ich bemerkt. Und da bin ich relativ panisch zu meiner Frauenärztin gegangen. Und die hat mir dann eben also Lichensklerosis wird ja grundsätzlich mit Cortisoncremes und Salben behandelt. Und die hat mir dann eben verschiedene neue Präparate aufgeschrieben, andere Präparate. Aber das hat jetzt alles nicht so unbedingt geholfen. Ich habe schon das Gefühl, dass heute ein bisschen mehr Wissen da ist, auch bei den GynäkologInnen. Aber damals so gut wie gar nicht. Und da wurde das wirklich auch so abgetan mit, ja, schmieren Sie halt diese und jene Creme und es passt dann schon. Aber was das auch für drastische Auswirkungen haben kann, damit habe ich nicht gerechnet und das habe ich nicht gewusst. Vielleicht habe ich mich auch zu wenig damit auseinandergesetzt. Aber ja.
Wann wurde das denn beim Namen genannt, also Lichensklerosus? Wann hast du denn diese Diagnose erhalten? War das schon bevor du jetzt 19 Jahre alt warst?
Ja, die Diagnose habe ich schon so mit 15, 16 bekommen. Das wurde auch mit Namen benannt, also dass es Lichensklerosus ist. Es ist aber trotzdem so, dass das normalerweise halt mit Blickdiagnosen festgestellt wird. Aber eine endgültige Gewissheit bringt da auch nur eine Gewebeprobe, also eine Biopsie. Und die habe ich tatsächlich erst mit der Krebserkrankung bekommen. Also ich war bei verschiedenen Ärzten und Ärztinnen und die haben schon alle gesagt, ja, das ist auf jeden Fall ein Lichen. Das hat man auch ganz deutlich gesehen, weil es halt einfach die klassischen Symptome hatte. Aber es wurde nie mit einer Biopsie auch diagnostiziert.
Kannst du vielleicht mal sagen, was die klassischen Symptome sind? Also soweit ich weiß, ist ja der Lichen auch nicht immer gerade aktiv, wenn man das so nennen kann, oder?
Genau, also es wird als Autoimmunerkrankung gesehen. Es ist aber, glaube ich, soweit ich weiß, immer noch umstritten, ob es wirklich eine ist. Es wird aber als Autoimmunerkrankung behandelt und entsprechend wurde mir damals schon auch das so kommuniziert, dass diese Erkrankung eben in Schüben auftritt. Also dass es verschiedene Auslöser für so einen Schub geben kann, wo es halt einfach zu noch trockener, noch gereizterer, teilweise eben auch rissiger Haut kommen kann. Relativ typisch sind auch so weißliche Verfärbungen. Und es fällt mir aber jetzt schwer, so rückblickend zu sagen, ob das bei mir wirklich Schübe waren. Das kann ich nicht mehr so genau sagen. Wahrscheinlich schon, aber ja, das kann ich nicht mehr so genau beurteilen.
Hat das denn wehgetan? War das, also trockene Haut, okay, alles klar, das kann ich mir vorstellen, aber war das auch mit Schmerzen verbunden?
In der Regel nicht. Also es war auf jeden Fall mit Juckreiz verbunden, sehr oft. Und ja, das, also erst als ich so 19 war, habe ich dann auch davon eben mitbekommen, dass es halt zum Beispiel der Verkleinerung oder Verwachsung der inneren Vulvalippen kommen kann oder dass die Klitoris und Klitorisvorhaut sich eben noch mehr, also zusammenwachsen und dass dadurch zum Beispiel, dass die Klitoris nicht mehr von außen oder das Klitorisköpfchen ist, dass das von außen nicht mehr sichtbar ist. Und im Laufe von diesen Jahren, wo ich mich dann intensiver damit auseinandergesetzt habe, habe ich eben auch Menschen getroffen, also es kann ja auch Männer betreffen, das ist ja nicht nur eine reine Frauenkrankheit, aber natürlich waren es überwiegend Frauen, mit denen ich gesprochen habe, die mir auch davon erzählt haben, dass sie so starke Verwachsungen hatten, dass zum Beispiel der Vaginalkanal so stark verengt war, dass sie da operativ und künstlich wieder geöffnet werden mussten. Also das klingt jetzt total, das war jetzt richtig barbarisch ausgedrückt, aber das ist das, was diese Krankheit auch verursachen kann, ja.
Und da kann ich mir das so vorstellen, dass wenn man dann Geschlechtsverkehr hat, das natürlich mit Schmerzen verbunden ist, weil das dann aufreißt, die Haut?
Da kann ich jetzt aus meiner Erfahrung nichts sagen. Ich weiß, dass es manchen Frauen so geht. Ich hatte damit aber keine Probleme.
Okay, also es ist auf jeden Fall eine schlimme Erkrankung, über die wahrscheinlich nicht ganz so viel gesprochen wird, weil es ein schambehaftetes Thema ist. Wie ging das denn bei dir weiter? Also wir sind jetzt ungefähr zu der Zeit, wo du 19 Jahre alt warst. Wie hat sich das weiterentwickelt?
Also ich wurde dann endlich mal darauf hingewiesen, dass ich zu einer speziellen Dysplasie-Sprechstunde gehen sollte. Also die wird dann von verschiedenen Krankenhäusern angeboten und da wird die Haut dann eben ganz fein mikroskopisch angeschaut. Dann mit Essig quasi beteufelt und da kann man dann teilweise, bei mir hat dieser Essig-Test nie funktioniert, aber in der Regel ist es so, dass wenn die Haut mit dem Essig reagiert, dass man dann zum Beispiel irgendwelche Dysplasien, also Hautveränderungsstufen sehen kann und gegebenenfalls eben auch bösartige Veränderungen. Und zu so einer Dysplasie-Sprechstunde bin ich dann regelmäßig gegangen. Da wurde ich dann allerdings auch immer nur, sag ich jetzt mal, eben mit einer Blickdiagnose angeschaut. Und zwar, ja, du hast halt Lichensklerosus, komm in einem halben Jahr wieder und verschiedene Cortisoncremes. Und da war ich vielleicht in einem Abstand von halbjährlich, würde ich mal sagen, bis ich so 24 war. Und da wurde nie eine Gewebeprobe entnommen. Ich muss sagen, bis dahin hatte ich eben auch keine auffälligen Hautstellen. Der Lichen war da, aber dadurch, dass es keine wirklich anderen Behandlungsmöglichkeiten gibt als diese Cremes, wurde ich dann so auch immer wieder entlassen. Mir wurde dann bei einer Dysplasie-Sprechstunde mal angeboten, die Haut zu lasern, aber das wollte meine Krankenkasse nicht zahlen. Ich glaube aber, dass ich das heute werden die WINs, werden die ja genannt, also die verschiedenen Vorstufen auch von Vulvakarzinomen, die werden ja auch gelasert. Damit kenne ich mich nicht so aus, weil ich bin leider anscheinend in so eine Zeitspanne reingefallen, wo das noch nicht üblich war zu lasern. Und als ich dann die Diagnose bekommen habe, war es halt schon zu spät. Aber ich glaube, heute wird das häufiger eingesetzt als Behandlungsinstrument und auch als Instrument, um präventiv da schon was tun zu können.
Okay, also du hast von 19 bis 24 immer nur gecremt.
Genau, ja.
Und konntest dann einfach auch damit leben. Also das war quasi, das schlummerte so, das war ruhig gestellt.
Ja, ich konnte sehr gut damit leben, weil ich für mich selber halt rausgefunden habe, welche Cremes helfen mir gut. Ich habe mich auch intensiv damit auseinandergesetzt, wie sieht das aus? Und war einfach Teil von meinem Alltag und deswegen bin ich relativ gut damit zurechtgekommen. Also.
Aber du hast ja dann doch irgendwann eine Krebsdiagnose bekommen. Hast du dann selbst Veränderungen festgestellt?
Genau, also das war so, ich habe zu dem Zeitpunkt in Paris gewohnt, habe da ein Auslandssemester gemacht und da ist mir dann irgendwann so eine wirklich winzige Wundestelle an meiner inneren Vulvalippe aufgefallen und ich habe mir da tatsächlich nicht wirklich Gedanken gemacht, weil ich diese Diagnose Lichensklerosus hatte und da passiert es manchmal, dass irgendwie die Haut an Stellen aufreißt und dann wieder zuwächst. Und deshalb habe ich das halt sehr intensiv gepflegt und bin sehr vorsichtig damit umgegangen. Und das hat sich aber immer mehr verschlechtert. Ich war dann wieder zurück aus Frankreich und war dann bei meiner Gynäkologin und die hat mich dann schon erstmal beruhigt, war so, ja, das wird wieder zuwachsen. Zu dem Zeitpunkt war die Wunde halt bestimmt schon seit 2 Monaten da. Und du merkst ja dann schon auch irgendwo mit deinem Körper so, jeder Mensch hat manchmal Verletzungen und so oberflächliche Verletzungen, Wunden. Und du weißt ja, in welchem Zeitraum das ungefähr abheilt oder kannst beobachten, wie das heilt. Das war halt absolut gar nicht der Fall bei dieser Stelle. Das habe ich auch versucht, meiner Gynäkologin damals zu erklären, aber Ist halt immer schwierig, wenn die Ärzte und Ärztinnen das quasi so zum ersten Mal sehen und dann denken die halt, ja, die kommt in ein paar Wochen wieder, dann ist das weg. Und das wurde da nicht wirklich angehört, dass das ja, also dass ich das schon sehr lange habe. Sie hat dann in einem folgenden Termin, als es immer noch da war, hat sie mich dann in ein anderes Krankenhaus überwiesen, in eine andere Dysplasie-Sprechstunde. Und da war es dann so, dass ich den ersten Termin hatte. Ich wurde mit Octenisept und Kompressen nach Hause geschickt. Mir wurde wieder gesagt, das wird schon wieder zuwachsen. 3 Monate später das gleiche Spiel, es war wieder eine andere Ärztin. Und es war wieder die gleiche Aussage, ja, komm in 3 Monaten wieder, bis dahin ist es zugewachsen. Und danach, also da ist ungefähr ein Dreivierteljahr seit dem Auftreten der Stelle vergangen, bis zu diesem zweiten Termin in der neuen Dysplasie-Sprechstunde. Und da war ich echt schon an dem Punkt, wo ich echt verzweifelt bin. Also ich bin auch zu anderen niedergelassenen Ärzten gerannt, weil ich einfach... Ich hatte Schmerzen, Juckreiz. Ich hatte eine Wunde, die sich verändert hat auch, die nicht zugewachsen ist. Und ich bin wirklich von Arzt zu Arzt gerannt und ich wurde immer wieder nur nach Hause geschickt mit höchstens mal einer Creme. Teilweise falschen Diagnosen, wo ich dann wochenlang Medikamente genommen habe und sich im Nachhinein herausgestellt hat, das habe ich gar nicht, das hatte ich gar nicht. Und das hat wahnsinnig viel mit meiner Psyche gemacht. Also ich kann mich erinnern, dass ich teilweise nachts aufgewacht bin. Ich hatte Schmerzen und ich war total verzweifelt, weil ich das Gefühl hatte, niemand will mir helfen, niemand will mir zuhören.
Ach Gott, das klingt grauenhaft. Ich habe gehört, dass Lichensklerosus auch familiär, also dass es familiäre Häufungen geben kann. Hattest du irgendeinen Ansprechpartner, also außerhalb der Ärzte, meine ich?
Du meinst jetzt andere Betroffene oder?
Ja, vielleicht sogar deine Mutter, deine Großmutter, also in der Familie irgendwie?
Nee, ich hatte da keine Ansprechpartner, abgesehen von meinen Ärztinnen.
Also ich finde, das ist ja noch viel schlimmer, wenn du erstmal dich auf die Ärzte nicht verlassen kannst und dann aber auch niemanden hast, mit dem du dich so austauschen kannst, dem du vertraust. Weißt du, wie ich meine?
Ja, vor allem... Ich kann mich kaum erinnern, dass ich da auch mit Freunden, also klar, mit meinen engsten Freundinnen habe ich darüber geredet, aber niemand hatte irgendeine Ahnung von diesem Thema, niemand hatte irgendeine Ahnung von dieser Krankheit. Es ist natürlich auch so, dass man Lichensklerosus haben kann und das nicht mehr bemerkt. Also das hat mein Onkologe auch gesagt, dass der teilweise Patientinnen hat, die jahrelang mit Lichen leben und wo das sich die Anatomie dann schon stark verändert hat, aber die das halt nicht bemerken, weil sie gar keine Vergleiche haben zu anderen Vulven, sage ich jetzt mal. Und das kann passieren. Also das kann auch relativ symptomlos sich seinen Weg bahnen.
Ja, wobei ich glaube, wenn du immer nur so abgetröstet wirst von den Ärzten, dass das ja psychisch auch wirklich sehr zermürbend sein kann, wenn du dich da so allein gelassen fühlst.
Ja, wahnsinnig. Also das hat mich echt an den Rand der Verzweiflung getrieben und ich war da wirklich auf Kriegsfuß mit meinen Genitalien, weil ich wirklich auch schon gemerkt habe, so, ja, die wollen mich umbringen. Also ich war zu dem Zeitpunkt ja auch so weit belesen, dass ich das Krebsrisiko, das die Erkrankung mit sich bringt, kannte. Und dass ich wusste, dass es absolut gar nicht normal ist, was mein Körper da tut. Und ich war trotzdem allein damit. Also.
Ja. Hast ja vorhin erzählt, du warst da in Paris. Bist du da also in Paris zum Arzt gegangen? Also ich stelle mir das sprachlich auch total schwierig vor. Das ist ja doch ein bisschen nochmal was anderes, oder? Als wenn man in Deutschland so zum Arzt geht und in seiner Muttersprache über seine Symptome sprechen kann?
Nee, das war relativ am Ende des Aufenthalts. Okay. Und ich bin dann 2 Wochen später oder so wieder zurück nach Deutschland gegangen.
Und das heißt also, auch die Ärzte, bei denen du ja schon immer halbjährlich zur Dysplasie-Sprechstunde warst, auch die haben das nicht ernst genommen, dass du da plötzlich noch eine andere Hautveränderung hattest?
Also zu dem Zeitpunkt war ich nicht mehr in diesem Krankenhaus. Sie hatten mich dann schon länger nicht mehr gesehen. Und was mich aber rückblickend an dieser quasi dieser ersten Dysplasie-Sprechstunde wirklich, ja, was heißt schockiert, oder sehr, wo ich sehr negativ dran zurückdenke, ist die Tatsache, dass eben auch der Lichen eben nur durch eine Biopsie diagnostiziert werden kann. Und es war immer für alle so eindeutig, dass ich das habe. Und deswegen fand ich trotzdem, hätte man mal eine Biopsie machen können, um vielleicht zu sehen, wie schlimm das ist oder wo genau das jetzt ist und so. Und dass das nie passiert. Und als ich die auffällige Stelle hatte, war ich ja dann eben in diesem anderen Krankenhaus. Und da war ich ja dreimal hintereinander. Und jedes Mal mit dieser wunden Stelle. Und jedes Mal sah das anders aus, aber es war jedes Mal eine andere Ärztin, ein anderer Arzt und die haben mich immer zum ersten Mal gesehen. Dann wurde eben teilweise dieser ESSIC-Test angewandt und bei mir war es halt leider so, das hat sich, dafür kann niemand was, aber das hat sich halt erst im Laufe der ganzen Operation und der Diagnosestellung des Karzinoms dann herausgestellt, dass diese ESSIC-Tests bei mir nicht funktioniert haben. Also mein Körper hat den Krebs so gut versteckt, dass diese Methode einfach nicht gefruchtet hat bei mir.
Und deswegen haben die Ärzte also auch keine Biopsie gemacht, weil sie es einfach nicht ernst genug genommen haben.
Ja, also das wurde nicht, also muss ich ganz ehrlich so sagen, es wurde nicht ernst genug genommen, als dass da mal eine Gewebeprobe entnommen wurde.
Oh Gott. Okay, du hast dich also von Arzttermin zu Arzttermin gehangelt. Die Stelle wurde nicht besser, sie hat sich verändert. Irgendwann bist du aber doch hoffentlich an einen Arzt oder eine Ärztin geraten, die dann doch mal gesagt hat, okay, wir untersuchen das Gewebe, oder?
Ja, also ich hatte dann wieder einen Dysplasie-Sprechstunde-Termin und da kam dann gleich, ja, wir müssen da jetzt wirklich mal eine Biopsie machen. Und da war ich dann halt schon ein bisschen angefressen, weil ich mir dachte so, ja, das versuche ich jetzt schon, habe ich schon die letzten Termine versucht und es wurde nicht gemacht. Aber gut, es wurde dann endlich gemacht und ich habe, glaube ich, als ich da nach Hause gegangen bin, habe ich schon gewusst, was mich erwarten wird. So unterbewusst. Ich meine, es ist ja immer so, dass man dann die Hoffnung hat, ja, das wird auf gar keinen Fall so sein. Und ich, wie oft habe ich den Satz gehört, ja, sie sind eh zu jung. Also das kann ja gar nicht sein. Sie sind viel zu jung, bla bla. Das habe ich so oft gehört. Und natürlich habe ich mir das dann auch eingeredet. Aber so unterbewusst habe ich, glaube ich, schon gewusst, was mich erwarten wird.
Wie alt warst du zu der Zeit, als die Diagnose gestellt wurde?
25.
Okay, und wie war das? Erzähl mal, wie ging das da weiter?
Ich habe, wie gesagt, da war ich schon psychisch mit den Symptomen komplett am Ende. Ich hatte zumindest ich wusste, dass jetzt endlich eine Gewebeprobe entnommen wurde und ich habe auf das Ergebnis gewartet. Und dann bin ich nochmal zu meiner Frauenärztin und habe der erzählt, weil ich einfach medizinischen Rat gebraucht habe und sie war, glaube ich, sogar auch irgendwie ausgebildet in irgendwas Psycho-Onkologischem. Und ich habe mir da einfach nur irgendwie auch Support erhofft. Und sie hat sich das nochmal kurz angeschaut. Sie war total entsetzt auf einmal und hat mich dann wahnsinnig mitleidig angeschaut. Und ich saß vor ihr, habe geweint und war so, ja, was glauben Sie denn, was jetzt bei der Biopsie rauskommt? Ich habe total Angst, es kann doch nicht sein, ich habe doch alles Mögliche gemacht, bin von Arzt zu Arzt gerannt. Wie kann das sein, dass ich jetzt in dieser Situation bin? Und sie hat mich nur ganz mitleidig angeschaut und gesagt, ja, warten Sie das Biopsie-Ergebnis ab. Und das war tatsächlich auch nochmal ein richtiger Downer für meine Psyche, weil eigentlich hatte ich der vertraut, aber irgendwie hat sie es ja auch jahrelang übersehen. Deswegen bin ich da auch nie wieder hingegangen danach. Und dann bin ich wieder zurück in in die Stadt gefahren, wo ich lebe und habe auf den Rückruf vom Krankenhaus gewartet, habe dann auch mehrmals angerufen, weil es sind dann schon Wochen ins Land gezogen,
Wochen sind ins Land gezogen, von der Biopsie, bis du das Ergebnis hattest? Wochen?
Ich glaube, es waren insgesamt schon fast 3 Wochen.
Oh
oder
mein
so
Gott.
2,5. Ich habe auf jeden Fall mehrfach dann hinterher telefoniert und da wurde mir dann entweder gesagt, das Ergebnis liegt noch nicht vor oder die Ärztin, die die Probe entnommen hat, ist nicht da. Und da habe ich mir dann auch so gedacht, so, ihr habt mich doch jetzt auch schon 3-mal mit unterschiedlichen Ärztinnen behandelt. Das ist doch dann jetzt egal, wer mir sagt, was da rauskommt. So ist mir egal. Dann war es auch teilweise dieses Ding von, theoretisch dürfen wir das nicht am Telefon sagen. Und irgendwann habe ich dann trotzdem endlich den Rückruf bekommen. Und das war auch die Ärztin, die dann die Biopsie entnommen hatte damals. Und die hat dann halt sofort gesagt, ja, ich habe leider keine guten Nachrichten für Sie. Sie haben Krebs. Und da ist dann erstmal meine Welt zusammengebrochen. Mhm. Heulkrampf, Zittern. Ich habe sie auch gefragt, was bedeutet das jetzt für mich? Weil ich ja schon wusste, dass ein Vulvakarzinom, wenn es noch nicht gestreut hat, relativ gute Heilungschancen hat. Aber wenn es gestreut hat, eben ist das Gegenteil der Fall. Und dann war sie halt, meinte sie nur, sie müssen vorstellig werden, sie können mit dem operierenden Arzt sprechen und man kann erst was sagen, wenn dann nach OP histologische Ergebnisse vorliegen.
Okay, das heißt, der Behandlungsplan war erstmal das Rausschneiden und dann weitersehen?
Ja, also das funktioniert so, dass quasi das Karzinom rausoperiert wird. In meinem Fall war das dann quasi die Amputation von meiner kleinen Vulvalippe. Und gleichzeitig wird mit so radioaktivem Material, was einem gespritzt wird, wird eben geschaut bei den Lymphbahnen, wohin der Krebs zuerst streuen würde. Das sind die Lymphknoten in der Leiste. Mhm. Die sind da so rechts und links vom Venushügel. Mhm. Und in dieser OP wurden diese Lymphknoten dann quasi entnommen. Also gleichzeitig mit der, das nennt sich partielle Vulvektomie, also das ist die konkrete Operation, die vorgenommen wird bei einem Vulvakarzinom. Und gleichzeitig damit wurden mir eben diese nächstgelegenen Lymphknoten entnommen und die werden dann in die Pathologie geschickt und in so feine Scheiben geschnitten, dass komplett so auf Zellebene quasi angeschaut wird, ist da schon Krebs. Und das ist das klassische Vorgehen, außer das Karzinom ist wirklich so winzig, dass man klar sagen kann, ja, man, das hat noch nicht geschreut oder man hat hier sofort klare Ränder und bei mir wurden eben diese Wächter-Lymphknoten entnommen, um die zu untersuchen.
Hast du denn die Operation dann relativ zeitnah erhalten, nachdem du die Diagnose hattest? Oder hat das noch gedauert?
Doch, das war zum Glück alles relativ zeitnah. Also ich glaube, das war innerhalb von einer Woche oder 8-9 Tage oder sowas. Also für mich relativ zeitnah. Ich hätte es mir natürlich noch früher gewünscht, aber
Und du hast gesagt, dir wurde also die kleine Vulvalippe entfernt. Das heißt ja, dass das Karzinom doch schon ein bisschen größer war, oder?
Ja, also das war quasi die erste OP von insgesamt 10, die dann im nächsten Jahr noch gefolgt sind, ja.
Ja. Okay, du hattest die erste Operation und die Wächter-Lymphknoten wurden entnommen. Wurde etwas gefunden in den Lymphknoten?
Also den Anruf dazu habe ich dann so 2 Wochen später oder so bekommen. Das ist natürlich immer für alle Krebspatientinnen das Schlimmste.
Ja.
Und dann hat auch der operierende Arzt hat mich angerufen und also, ja, wir haben die Ergebnisse davon und da wurde nichts gefunden. Und das war natürlich für mich ja wie so ein zweites Leben, was ich geschenkt krieg. Und ich weiß noch, dass ich mit meiner Familie und mit meinen Freunden da zusammengesessen habe und diesen Anruf haben wir bekommen und dann wurde auch der Hörer so weitergereicht und alle waren total so, oh mein Gott, haben sich wahnsinnig gefreut. Und das war großartig für ungefähr eine Woche.
Okay.
Es ging nämlich dann so weiter, dass die Fäden also auf der gegenüberliegenden Seite immer so in die gegenüberliegende Seite reingepikst haben und da dann auch Wunden entstanden sind. Und ich hatte wieder das Gefühl, irgendwas stimmt da nicht, irgendwas ist da nicht normal. Und war dann auch wieder öfters in dem Krankenhaus und mir wurde wieder öfters gesagt, ja, warten Sie einfach ab, das ist alles Wundheilungsprozess und so weiter. Letztendlich war es wieder eine Wunde, die sich geöffnet hat und nicht geschlossen hat. Und irgendwann hat dann mein operierender Arzt dann doch Alarm geschlagen und meinte, ja, wir müssen die andere Seite auch operieren, weil das ist wieder, also wieder ein Karzinom. Was heißt wieder? Es war eigentlich schon immer da, aber wie gesagt, mein Krebs war einfach super gut versteckt. Der war nicht wirklich zu sehen, die Essig-Tests haben nicht reagiert und es war dann so ein bisschen einfach meine Beobachtung, dass ich halt wieder diese oder immer noch die gleichen Symptome hatte und dass es quasi nur zur Hälfte entfernt wurde in der ersten OP.
Ach du meine Güte.
Und dann folgte eben die OP, wo die andere Seite auch operiert wurde und da hat man mir aber dann schon vornherein gesagt, dass man keine freien Ränder bekommen wird. Und das war so das erste Mal, wo dann eben auch diese Klitorisglanz, davon habe ich ja auch in meinem Video erzählt, also der äußere Teil der Klitoris, dass der dann quasi auch wahrscheinlich betroffen ist. Das wurde mir da mitgeteilt.
Aber woher wussten denn die Ärzte auf einmal, dass das Karzinom größer war? Also wenn du sagst, die konnten nicht sozusagen die Wundränder, also in das gesunde Gewebe so reinschneiden, woher wussten die denn, dass es da weitergeht?
Weil sich eben in diesem Wundheilungsprozess von der ersten OP diese neue Wunde dann entstanden ist und dadurch, dass es sich dann quasi, dass es dann halt wieder eine offene Stelle war, konnte man es dann schon erkennen. Aber davor war das halt einfach von außen nicht erkennbar. Okay.
Das klingt so krass. Also gerade wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, dir wurden also die inneren Vulvalippen beide entfernt. Und dann im Zweifel noch die äußere Klitoris. Kann man als Frau, also ich meine, muss man das dann rekonstruieren lassen? Das ist doch dann schon echt eine große Wunde, oder?
Also tatsächlich war das anatomisch jetzt gar nicht mal so dramatisch, finde ich. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich mit diesen OPs gut zurechtkommen würde. Aber es ging halt dann quasi so in die dritte Runde, weil eben die Ränder dann nicht frei waren bei der zweiten OP. Und dann habe ich wahnsinnig viel recherchiert und Therapeuten, Therapeutinnen und alles Mögliche. Was bedeutet es, wenn sie quasi diesen Teil entfernen müssen? Was macht es mit meiner Sexualität? Was passiert? Ich habe nichts gefunden. Niemand konnte mir irgendwas sagen. Klar, es gibt da natürlich einfach keine. Es gibt, wenn es Betroffene gibt, dann sprechen die da nicht drüber. Dann habe ich von Gynäkologinnen auch ganz oft den Satz gehört, ja, das betrifft halt voll oft, wenn dann Frauen, die sind über 80, das ist denen blöd gesagt, aber egal. Und ich war halt so, das ist mir überhaupt nicht egal. Ich habe ja dann auch von anderen Ärzten, weil ich bin dann quer durch Deutschland gereist und habe mir verschiedene Meinungen von anderen Ärztinnen angehört. Und da wurde mir teilweise gesagt, ja, wir müssen das alles entfernen und wollen sie weiterleben oder wollen sie ihre Klitoris behalten, was mich dann auch wieder komplett psychisch fertig gemacht hat. Und damit war ich halt auch einfach komplett allein, weil ich einfach niemanden kannte, niemanden gefunden habe, dem das passiert ist.
Das heißt, die äußere Klitoris wurde dir aber noch nicht in der zweiten Operation entfernt, sondern da wurde in Anführungszeichen nur die andere Vulvalippe ja operativ entfernt.
Genau. Und dann habe ich durch Recherche und ganz viel informieren und so weiter dann eben einen Arzt gefunden, der hat eine rekonstruktive Methode entwickelt, wo es eben die Chance gibt, das zu rekonstruieren. Und der hat dann auch eine plastische Chirurgie gemacht, um das alles äußerlich wieder auf den Normalzustand zu bringen. Und ich habe sehr viel von ihm gelesen und gemeinsam auch mit meinen Liebsten darüber geredet und hatte dann auch das Glück, bei ihm vorstellig werden zu können und zeitnah einen OP-Termin zu bekommen. Habe das dann mit meinen Onkologen im Klinikum, wo ich eigentlich behandelt wurde, auch besprochen. Und die waren auch sehr unterstützend dabei. Mir war klar, dass dieser Arzt kein Onkologe ist. Aber ich hatte sehr viel Hoffnung in diese Prozedur. Diese OP habe ich dann gemacht. Das war dann, ich sage es jetzt mal, die dritte. Das war eigentlich schon die vierte, weil zwischendrin hatte ich noch eine, weil die Wunde von der OP aufgegangen ist. Und also eigentlich war es schon die vierte Operation. Und die war quasi dann so ein richtiger Meilenstein. Weil da wurde mir dann quasi das Karzinom komplett entfernt. Die Ränder waren frei. Und ich habe diese Rekonstruktion, so eine Plastik bekommen. Und ich habe mich damit eigentlich sehr wohl gefühlt. Also ich wurde da sehr gut betreut. Ich hatte das Gefühl, das rettet mich jetzt oder das ist der richtige Schritt. Ich habe auch nie eigentlich so mit meinem Körper dann gehadert. So, es sah ein bisschen anders aus als vorher, aber es sah trotzdem top aus. Also ja, diese OP war eigentlich sehr wichtig und sehr gut für mich.
Wird denn ein Vulvakarzinom nur so behandelt, dass die betroffenen Stellen entfernt werden? Oder folgt sie da noch eine weitere Therapiebestrahlung oder sowas in der Art?
Ja, es war dann so, dass ich geheilt bin von dieser plastischen Operation. Also es hat, oder was heißt geheilt bin? Es war so ein langer Heilungsprozess, ganz viel Pflege. Es hat irgendwie so 2 Wochen gedauert. Und dann habe ich eine Lymphknoten getastet.
Oh nein.
Ja. Und es war wieder das gleiche Spiel. Ich bin zu meinen Ärzten gerannt und anfangs war es so, ja, es kann reaktiv sein, einfach auf diese OP. Das war ja auch ein sehr großer Eingriff und ich habe da wahnsinnig lang auch gelegen, Antibiotika bekommen und so weiter. Und mein Gefühl hat aber schon wieder gesagt, nee, das ist eine Metastase.
Oh Gottes Willen.
Dann habe ich irgendwann massiv Panik bekommen, weil das auch sich eben verhärtet hat und bin dann nicht in mein betreuendes Klinikum gefahren, sondern in das nächstgelegene, also ich war bei meinen Eltern auf dem Dorf, dann das nächstgelegene Klinikum und die haben dann den CRP-Wert untersucht und da war irgendwie schon im Raum, also wenn der CRP-Wert eben erhöht ist, dann ist es eine Infektion, dann muss ich mir nicht so Sorgen machen. Wenn der aber gar nicht erhöht ist, dann deutet das halt wirklich schon auf eine Metastase hin. Und die Ärztin kam dann zurück und meinte, ja, der CRP-Wert ist völlig normal. Das war wirklich, glaube ich, so der Punkt, wo ich zum ersten Mal auch so richtig, richtig Angst bekommen habe, weil ich ja da dann eigentlich schon wusste, dass das eine Metastase ist und was das mit meiner Prognose macht. Und ich bin dann trotzdem diese ganzen diagnostischen Schritte noch durchgelaufen mit MRT, CT und Biopsie sogar. Und das hat dann alles den Metastasenverdacht bestätigt. Und ja, dann war, wenn so wie man so schön sagt, war die Kacke am Dampfen. Und dann die weiteren Behandlungsschritte, die dann erfolgen, sind eine Lymphektomie. Das heißt Lymphknotenentnahme auf der Seite, wo die Metastase ist. Das wurde mir auch als richtig, richtig heftige Operation beschrieben und es war auch so, aber Gott sei Dank wurde es mir sehr also mein operierender Arzt, der auch bis auf diese plastische OP alle OPs gemacht hat, der ist auch sehr, sehr gut und ja, auch menschlich.
Empathisch.
Ja, weil das ist natürlich, ich habe so viele Ärzte und Ärztinnen kennengelernt und er war mit einer der wenigen, wo ich das Gefühl hatte, er versucht, seine professionelle Distanz zu halten, um sich selbst zu schützen und kann trotzdem Empathie mir gegenüberbringen. Und der hat eben das gemacht, diese Lymphektomie. Und danach musste ich sehr lange heilen mit Drainage, wieder laufen lernen. Es war ein ewig langer Krankenhausaufenthalt. Es hat sich dann herausgestellt, dass es nur eine Metastase war. Und das war ja schon besser, als dass es mehrere gewesen wären. Aber sobald dieser Krebs metastasiert, ist klar, dass eine Radiochemotherapie dann angesetzt wird.
Wo hast du denn diesen Lymphknoten ertastet? In der Leiste?
Ja, der war in der Leiste, genau.
Ach Gott. Du hattest dann also, nachdem du ja schon ein furchtbares Martyrium hinter dir hattest, die nächste Baustelle, klingt total banal, ja, dafür, für das, was du da erlebt hast. Radiochemotherapie bedeutet ja, dass das doch noch ein langer Behandlungsweg war, ne?
Ja, also insgesamt war das dann die fünfte OP. Dann hatte ich noch eine OP zur Eierstockverlagerung, um die vor den Strahlen zu schützen. Das hat nicht funktioniert. Das war, glaube ich, auch seltsamerweise die schlimmste Operation in dem ganzen Prozess, weil ich da solche Schmerzen hatte. Dann wurde mir auch irgendwie mitgeteilt, ja, wir haben da, also normalerweise werden die Eierstöcke beide hochgehängt. Hinterher wurde mir dann aber gesagt, sie haben irgendwie nur einen hochgehängt. Und also das ist eigentlich eine Geschichte für sich. Auf jeden Fall hatte ich dann diese Operation, dann habe ich noch Hormone gespritzt, wochenlang, um mir Eizellen entnehmen zu lassen, weil die Bestrahlung natürlich auch auf die reproduktiven Organe geht, auch die Chemotherapie geht auf die reproduktiven Organe. Dafür bin ich wahnsinnig dankbar. Ich meine, das ist tatsächlich ein Vorteil, wobei ich mich da nicht auskenne, aber den ich auch meinem Erkrankungsstandort zu verdanken habe, dass es halt diese Möglichkeiten gibt, dass ich das machen konnte und es hat auch gut funktioniert und so weiter. Und tatsächlich war es halt dann im Rahmen von diesen 100.000 Operationen auch irgendwo nebenbei, würde ich fast schon behaupten. Und dann habe ich mich eben vorbereitet auf die Radiochemotherapie. Ich bin nochmal mit meinen engsten Freunden in den Urlaub gefahren. Und dann stand das Planungs-CT an. Das habe ich auch noch gut überstanden. Und dann, also erst hatte ich das Planungs-CT, sorry, jetzt habe ich die Chronologie ein bisschen durcheinander gebracht. Erst hatte ich das Planungs-CT, dann bin ich in Urlaub gefahren, um dann quasi direkt danach irgendwie mental gestärkt in die Bestrahlung und die Chemo zu gehen. Und gleichzeitig, das ist eigentlich schon auch noch sehr wichtig zu erwähnen, gleichzeitig habe ich meine Ärzte, das ging tatsächlich von mir aus, ich habe meine Ärzte darauf angesprochen, wie das ist mit einer Immuntherapie. Und es gibt einen Test, den man machen kann, also man kann den Tumor darauf testen, wie er auf diese und jene Antikörpertherapie ansprechen würde. Und das wird dann so zusammengerechnet, dass es einen Faktor gibt, wie die Ansprechungsrate quasi ist für den individuellen Tumor. Und ich habe es dann geschafft, diesen Test zu bekommen. Und der hat bei mir ergeben, dass die Immuntherapie sehr, sehr, sehr gute Ansprechraten, eine sehr gute Ansprechrate hätte. Das heißt, gleichzeitig in dieser Vorbereitung auf die konventionelle Radiochemotherapie wurde eben noch versucht, die Immuntherapie anzuleiern, dass das alles drei zugleich läuft. Das heißt, Chemotherapie, Bestrahlung und Immuntherapie. Und ich hatte da auch schon wieder so ein Gefühl, so dass diese Immuntherapie mir den Arsch retten wird, weil ich hatte ein wahnsinnig gutes Gefühl dabei. Dieser Test kam positiv zurück und ja, dann habe ich es tatsächlich geschafft oder meine Krankenkasse hat das übernommen und das war dann auch mehr oder weniger so ein Versuch in Anlehnung an eine Studie zu Gebärmutterhalskrebs. Das wird eigentlich noch nicht gemacht. Vielleicht ist es mittlerweile auch schon, die Leitlinien wurden ja auch schon wieder angepasst, dass das jetzt auch bei Vulvakarzinomen gemacht wird. In meinem Fall war das dann eher so ein bisschen so ein Experiment. Und das stand dann auch auf dem Programmplan. Also darauf alles habe ich mich in diesem Urlaub vorbereitet. Und dann kam ich zurück, bin zu meiner ersten Chemo erschienen. Und es waren keine Ärzte da. Die waren noch nicht da. Ich war da irgendwie schon um 7 da, weil ich halt irgendwie aufgenommen werden sollte. Schön und gut, aber dann hat mir eine Schwester irgendwas erzählt von, ja, sie sollen ja nochmal operiert werden. Und ich bin da aus allen Wolken gefallen. Ich war so, hä? Was denn operiert werden? Weil ich war zu dem Stand eigentlich tumorfrei. Also ich habe alles durchlaufen, was ich durchlaufen sollte, und da war nichts mehr. Und dann kam sie damit und dann musste ich warten auf irgendwelche Ärzte. Dann sind Assistenzärzte reingekommen, die mir dann erklärt haben, ja, im Planungs-CT, da hat irgendwas geleuchtet, wo wir uns jetzt nicht ganz sicher sind. Und ich war so, was? Also ich war komplett schockiert, weil die hatten eine Woche Zeit, mir das zu erzählen, und lassen mich dann zu meiner Chemotherapie antanzen und erzählen mir dann, ja, eigentlich musst du nochmal operiert werden. Das war, also ich finde es wirklich bodenlos, wie das Patientinnen angetan wird, weil das, finde ich, ist wirklich Folter. Das war psychische Folter. Die haben mich dann in ein Bett gesteckt und haben die ganze Zeit irgendwie die, so im Sinn von, ja, die ist total hysterisch und aufgebracht, und ich war weder hysterisch noch aufgebracht. Ich wollte einfach nur eine Antwort darauf. Und keiner hat mir eine Antwort darauf gegeben. Ich habe dann mehrfach gefragt, was denn operiert werden soll. Was denn? Und dann kam irgendwann der Chefarzt und hat mir erklärt, ja, irgendwas hat da geleuchtet, wir waren uns da nicht sicher, aber eine OP ist jetzt trotzdem ausgeschlossen, weil wir machen das jetzt mit rein mit der Radiotherapie. Also das wird dann quasi Ärger bestrahlt. Und ich lag da in diesem Bett vor dem, man hat ja dann auch immer dieses Patienten-Arzt-Gefälle, ich lag da in dem Bett vor dem und war so, ja, aber erklären Sie mir doch bitte, was da gefunden wurde, was da ist und was sie da jetzt vorgehabt hätten. Und dann hat er mir irgendwie erzählt, ja, wir hatten da noch ein Tumorboard vor ein paar Tagen, aber wir haben uns entschieden, wir bestrahlen sie nur. Und ich habe auf keine meiner Fragen eine konkrete Antwort gegangen. Und dann hatte dieser Mann die Dreistigkeit, während ich noch mit ihm geredet habe, rückwärts aus dem Raum rauszugehen. Und da, das war, glaube ich, der Punkt, an dem ich endgültig mein Vertrauen verloren habe in jegliche MedizinerInnen. Und von dem Zeitpunkt an war mir klar, okay, ich kann mir nur selber helfen.
Du hast also für dich erkannt, auf diese Menschen kannst du nicht zählen, du kannst denen nicht vertrauen. Du hattest aber, ich habe vorhin gesagt, du hattest ein richtig gutes Gefühl mit der Immuntherapie. Ging das dann auch zeitnah los? Also du warst ja zur Radiochemo angetreten an dem Tag. Hast du dann da die erste Gabe noch bekommen und ging das dann auch zeitgleich mit der Immuntherapie los?
Ja, also es war ein endloses Hin und Her. Super viel eben von diesem unnötigen Drama und dieser vollkommenen Intransparenz. Aber es wurde dann trotzdem an dem Tag noch mit der Bestrahlung gestartet und mit der Chemo gestartet. Und der darauf folgende Tag war dann mein erster Termin für die Immuntherapie. Also das ging eigentlich alles Knall auf Fall zusammen los. Und ich muss ja sagen, immerhin ging es dann los, weil ich habe mich natürlich auch in diesem ganzen Verlauf, weil das war ja ich bin gerade aufgestanden und dann hat es mich wieder zurückkatapultiert. Also es ist ja eine ein Horrorfilm eigentlich. Ja. Und natürlich habe ich mich im Rahmen dessen auch wahnsinnig viel mit alternativen und nicht konventionellen Behandlungsmöglichkeiten und so weiter auseinandergesetzt. Aber, also ich bin total überzeugt von der Wissenschaft und ich bin auch überzeugt von der Medizin. Ich habe das Vertrauen in die Praktizierenden verloren, aber grundsätzlich habe ich nie das Vertrauen in die Behandlungen und in die Medizin an sich verloren. Also man kann jetzt vielleicht sagen, das kann man nicht trennen. Ich in meinem Fall denke mir, ja doch, irgendwie kann ich das trennen. Und dann habe ich halt diese 5-6 Wochen Horrortherapie irgendwie hinter mich gebracht. Und natürlich, das kommt immer zu kurz, deswegen muss ich es eigentlich immer wieder sagen, so, ich hätte das niemals ohne meine Angehörigen geschafft, vor allem ohne meine Mutter, die mich zu den Terminen gefahren hat, die mich nach Hause gebracht hat, die mich bekocht hat und alles Mögliche. Also das war echt der Wahnsinn. Und das, also ohne die hätte ich das niemals geschafft. Und mit ihnen habe ich es aber dann Gott sei Dank geschafft.
Wobei du ja da, also mal abgesehen von dem unfassbaren Stress, den du vorher ja hattest, ja, immer wieder und immer wieder und ja gar nicht Erholungsphasen zwischendrin ja hattest, hast du ja dann auch noch echt eine Hammertherapie bekommen, oder? Chemo, Bestrahlung, Immuntherapie. Wie hast du das vertragen?
Also ich habe Gott sei Dank vorher mich mit allen Informationen, die ich bekommen konnte, nicht von meinen Ärzten, aber aus Internetforen von anderen Betroffenen und so weiter zugeballert. Und ich wusste haargenau, was auf mich zukommt. Und vielleicht hat mir das geholfen, aber es ist ja schon so, dass einfach meine intimste Körperstelle frittiert wurde.
Ja.
Und leider, also ich habe versucht, da irgendwie so einen Optimismus zu bewahren, aber das hat gar nicht funktioniert. Ich habe mich jeden Tag auf diese Liege gelegt und als das Gerät rumgefahren ist, habe ich immer meine Augen zugemacht und das war eine absolute Qual. Also nicht körperlich, weil du merkst ja die Bestrahlung eigentlich nicht, aber psychisch war das Schlimmste. Ich hatte einmal pro Woche die Chemositzung, die ging ungefähr 14 Stunden. Und das war nicht mal ansatzweise so schlimm, wie dieses Gefühl, unter diesem Bestrahlungsgerät zu liegen. Also das war wirklich mit Abstand das Schlimmste. Und es war schon wirklich so ein einfach Durchquälen, weil die Chemotherapie hat bei mir zu extremen Verdauungsbeschwerden geführt. Ich habe teilweise nächtelang auf dem Badezimmerteppich verbracht, weil einfach durch die Nähe zum Klo. Und dann gegen Ende von der Radiotherapie war es natürlich schon so, dass die Haut abgefallen ist und ich Schmerzen hatte, ich nicht mehr richtig sitzen konnte. Das war wirklich furchtbar, aber ich muss schon sagen, mir war bewusst, dass mir das blühen wird. Und das habe ich halt auch gemeinsam mit meinen Familienmitgliedern durchgestanden. Ich habe Serien gebinged, wusste, welche Positionen ich auf der Couch und im Bett einnehmen kann, wie oft ich cremen muss, welche anderen Utensilien ich brauche. Und ja.
Jeder, der schon mal so eine Bestrahlung hinter sich gebracht hat, weiß ja, dass die Bestrahlung ja auch nachwirkt, ne? Und dass das nicht dann, also man ist da ja jeden Tag für einen kurzen Moment, aber das kann ja auch wirklich krasse Folgen haben. Gerade ja Frauen, die im Intimbereich bestrahlt werden, oder es ist ja nicht nur das, es kann ja auch Frauen passieren, die an anderen Krebsarten erkrankt sind, aber zumindest ist es ja oft auch so, dass sich ja dadurch deine primären Geschlechtsorgane ja nochmal verändern. Und du hattest ja erzählt, du hast ja vorher diese große Operation mit dieser plastischen Chirurgie machen lassen. War das danach alles noch wie vorher?
Ja, beziehungsweise ich habe mir das immer wieder zurückgeholt. Also das bedeutet, ich nenne es jetzt einfach mal Aufmerksamkeit für diesen Körperteil. Ich habe den nie missachtet oder mich dafür geschämt oder ihn gehasst oder so. Ganz im Gegenteil, ich habe ihn gepflegt, so gut wie es geht. Und dann nach der plastischen Chirurgie habe ich auch schon mit Dilatoren angefangen. Und das kam nach der Bestrahlung auch. Klar, das ist jetzt mein Halbwissen als Betroffene, aber mir wurde das halt immer verkauft. Ja, es kann zu einer Stenose führen. Aber Entschuldigung, es ist absolut klar, dass das passiert. Das ist kein Kann. Das ist ein, in welchem Schweregrad passiert es und wie kann ich dem entgegenwirken? Und da hat mich niemand aufgeklärt, welche Mittel ich da am besten benutze, um meine Haut am besten zu pflegen und auch das geschmeidig zu halten und darauf irgendwann wieder zu kommen mit diesen Dilatoren, dass das wieder ist wie davor. Und das ist mir auch in den Foren und im Austausch mit anderen Betroffenen immer wieder begegnet, dass die bestrahlt wurden und dann werden die nach Hause geschickt mit einer Bepanthensalbe und Happy Birthday, jetzt schau mal, wie du weitermachst.
Ja, das habe ich auch schon oft gehört.
Ja, vollkommen ignoriert wird, dass man vielleicht wieder zu einer Normalität zurückkehren möchte und auch zu einer sexuellen Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren möchte. Weil natürlich, klar, die steht im Vordergrund, der Krebs muss weg oder die Behandlung muss durchgezogen werden. Aber das war für mich klar vorderrangig. Aber da gab es noch ganz viel anderes, was ich mir zurückholen musste. Und das war halt dann einfach so eine Form von Self-Empowerment, weil Ärzte und Ärztinnen haben mir da nicht geholfen.
Ja, wie krass. Für alle, die es nicht wissen, eine Stenose ist die Verengung der Scheide, des Scheideneingangs. Gerade durch Bestrahlung kann es da ja zu Vernarbung und so weiter führen. Und das kann man mit diesen Dilatatoren weiten. Und das ist mir hier im Podcast gerade bei Vulva-Patientinnen schon häufiger begegnet, dass viele da überhaupt nicht aufgeklärt sind und nicht wissen, dass es diese Hilfsmittel überhaupt gibt. Also wie gut, dass du das zumindest wusstest. Also gerade, wo du ja gesagt hast, du hast dich nicht mit anderen Betroffenen austauschen können.
Ja, und vor allem sind andere Betroffene, die die gleichen Probleme hatten, habe ich halt auch ganz oft gelesen, so, ich traue mich nicht, ich traue mich da nicht ran. Oder ich habe solche Schmerzen, ich will davon gar nichts mehr wissen. Und das fand ich so schade, weil da braucht es unbedingt psychologische Betreuung oder zumindest von Ärzten, eine Weiterverweisung an ExpertInnen. Mhm. Klar, da gibt es zu wenige, ich habe auch keine gefunden. Aber dass man keine bösartige Beziehung zu oder keine von Angst erfüllte Beziehung zu dem Körperteil aufbaut. Und auch viel war dann so, ja, diese komischen Dilatoren, das bringt doch nichts und das geht nicht. Und ich, also es ist jetzt natürlich nur meine Erfahrung, aber es bringt's. Man muss konsequent bleiben, man muss vorsichtig, aber ja, entschlossen sein, aber das bringt's. Man kann was verändern, man kann sich das zurückholen. Davon bin ich absolut überzeugt.
Ja. Wie lange hat das denn gedauert, bis du damit durch warst mit dieser krassen Therapie?
Also die Therapie insgesamt waren dann so 6 Wochen und es hat dann nochmal mindestens 6 Wochen gedauert, bis meine Haut, mein Körper so ungefähr in so einem Normalzustand wieder war. Und dann nochmal 6 Wochen, bis ich auch eben mit den ganzen Cremes und den Dilatoren und so sagen konnte, ja, das ist wie vorher.
Boah, krass, aber das ist ja eigentlich dann doch relativ schnell gegangen. Ich hätte jetzt fast befürchtet, dass es noch viel länger gedauert hat.
Nee, also ich meine, es war tatsächlich ja auch mein Lebensinhalt irgendwo. Und entsprechend habe ich das relativ schnell wieder zurückbekommen.
Du hattest vorhin erzählt, dass du ja auch nach dieser krassen Operation laufen und so neu lernen musstest. Gab es irgendwann einen Zeitpunkt, wo du körperlich wieder so hergestellt warst, dass du dich wieder wohl in deinem Körper gefühlt hast?
Ja, also das ist eigentlich echt gut, wie du die Fragen stellst, weil so komme ich dann immer wieder zu meiner Chronologie zurück und zum nächsten Horror.
Zum nächsten Horror? Oh Gott.
Ja, es war ungefähr so 3 Monate nach Ende der Therapie. Ich habe meinen Rhythmus gefunden, ich war mit meinem Körper im Einklang und also ich bin vor der Diagnose sehr viel laufen und das habe ich dann wieder angefangen, weil ich mich relativ fit gefühlt habe und bin dann so meine erste Runde gelaufen und konnte dann 7 Kilometer laufen. Das war halt für mich, nachdem ich da irgendwie, keine Ahnung, ein Dreivierteljahr gar nichts machen konnte. Ich war im absoluten Runner's High, also super, super glücklich. Und am nächsten Tag hatte ich ein Erysipel.
Oh nein.
Und bin dann mit einer Sepsis im Krankenhaus gelandet.
Ach du meine Güte.
Und tatsächlich auch dabei hat es 4 verschiedene Ärzte und Ärztinnen gebraucht, um das herauszufinden und mich. Das hat sich eigentlich durch meine ganze Krankheitsgeschichte gezogen und mich die Diagnose vorgestellt hat. Und diese Diagnose wurde dann, also die Ärzte haben sie mir dann als ihre verkauft, aber eigentlich habe ich die mir gestellt, dass ich eben dieses Erysipel hatte. Das klingt immer so überheblich, aber ich würde das nicht so sagen, wenn es nicht wirklich so wäre. Also
Ich finde gar nicht, dass es überheblich klingt, sondern das klingt einfach so, als wärst du sehr aufmerksam mit deinem Körper und würdest den beobachten. Und ich meine, in dem Fall ist es ja auch so, dass die Ärzte da auch gar nicht mithalten konnten. Also das ist ja eher total schockierend, dass Ärzte nicht da drauf kommen, sondern dass du das selbst erkennen musstest. Also ich finde es unfassbar.
Ja,
Wirklich?
Ja, vor allem, weil diese Erysipele, das ist halt auch saugefährlich. Ich meine, sobald du in so einen septischen Zustand kommst, ich hatte das jetzt im vergangenen Mal 4-mal. Also es ist immer wieder gekommen. Und das letzte Mal ist mir das passiert, als ich in Island war, auf Reisen. Und Gott sei Dank war es ja da schon zum 4. Mal. Das heißt, ich wusste genau, was die Anzeichen sind. Und wir waren relativ in der Nähe von einem Provinzialkrankenhaus. Und ich bin da reingekommen und ich habe sofort gesagt, also versucht, das, was ich jetzt dir hier schon seit einer Stunde erzähle, habe ich versucht, innerhalb von 2 Minuten runterzubrechen und dann mit der Quintessenz rauszugehen. Hey Leute, ich krieg eine Blutvergiftung, ich habe eine Blutvergiftung, ich brauche sofort antibiotische Behandlung. Mhm. Das hat Gott sei Dank nicht so lange gedauert, dass die mich dann wieder antibiotisch eingestellt haben, weil ich denen sagen konnte, welches Antibiotikum ich brauche. Aber auch da war es tatsächlich, das war die heftigste Sepsis, die ich hatte, weil da war es dann schon so, dass die Laktatwerte erhöht waren. Und ja, das hat mir richtig Angst gemacht und da bin ich super froh, dass es dann noch glimpflich ausgegangen ist.
Für alle, die es nicht wissen, diese Erysipel, das ist eine bakterielle Infektion, die natürlich mit Antibiotika behandelt wird. Das bedeutet ja aber auch, wenn du das häufiger hast, dass du die ganze Zeit Antibiotikum nehmen musst, oder? Das ist ja bestimmt auch nicht ganz so günstig für den Körper.
Nee, also da habe ich mich dagegen entschieden, weil ich im Nachhinein immer feststellen konnte, was der Auslöser war. Es war immer irgendeine Stelle, wo ich mich aufgekratzt habe oder einfach von der bestrahlten Haut, die so viel Schaden genommen hat, dass sie halt auch einreißt. Und da bin ich mittlerweile total vorsichtig. Mhm. Natürlich kann ich eigentlich nicht vorsichtig genug sein, aber ich bin so super vorsichtig, wie ich damit umgehe und so, dass ich jetzt ja seit einigen Monaten das eben nicht mehr hatte und versuche, das so im Griff zu behalten. Weil, also mir ist es schon auch ein Anliegen, dass ich irgendwie mit dem, was ich nehmen muss, dass ich das so klein wie möglich halte.
Ja.
Und ich bekomme immer noch Immuntherapie. Und ich habe auch diverse Nebenwirkungen von der Immuntherapie, welche wiederum medikamentös behandelt werden. Also ich habe durch die Immuntherapie eine Arthritis bekommen und die hat mich im Sommer komplett lahmgelegt. Also dass ich mich teilweise gar nicht mehr bewegen konnte, mich mit Schmerzen aufgestanden bin und keine Treppen mehr steigen konnte. Und da bin ich jetzt so eingestellt mit Medikamenten, dass ich mich wirklich wieder gut fühle und mich wieder bewegen kann und so. Und das war auch so ein Ding, wo ich unfassbar glücklich drüber bin und dankbar bin, weil diese arthritischen Beschwerden, die haben mir echt sehr zu schaffen gemacht.
Lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast gesagt, 3 Monate nach deiner Therapie, also nach der Radiochemotherapie und der Immuntherapie, ging es dir soweit wieder gut. Dann warst du joggen oder hast dich sehr intensiv sportlich betätigt und hast daraufhin diese Erysipele bekommen, die dich ja eine Weile begleitet haben. Wo stehst du denn jetzt?
Also ich bekomme nach wie vor Immuntherapie. Ich habe sehr engmaschige Nachkontrollen, was die Vulva äußerlich betrifft und regelmäßige Scans. Mhm. Und ansonsten, mittlerweile würde ich sagen, dass ich meine Medikamente, meine Supplements und so auch so nehme, dass ich körperlich auch wieder so fit bin, dass ich einigermaßen belastbar bin. Aber es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Also es gibt Tage, an denen ich schon einfach so erschöpft bin, dass ich wie im Bett verbringen muss. Und das ist auch dann kein Urlaub oder cool oder so, sondern traurig. Aber es gibt auch Tage, an denen ich wieder joggen gehen kann oder rausgehen kann, schwimmen kann, was auch immer. Und das reicht mir.
Das heißt, du lernst damit zu leben.
Genau, ja, es ist auch ein Auf und Ab. Es ist ja auch so ein Ding, dass alles Mögliche immer wiederkommen kann. Die Erysipele können jederzeit auftreten, auch der Krebs kann wiederkommen. Ich kann andere Nebenwirkungen von der Immuntherapie bekommen, die ich noch nicht habe. Aber weißt du, es ist schon auch so, dass ich irgendwie, dass der Krebs hat mir so wahnsinnig viel genommen und hat mich so durchtraumatisiert, das kann ich nicht anders sagen. Aber er hat mir auch wahnsinnig viel gegeben. Er hat mir diese Dankbarkeit gegeben, wenn ich jetzt wieder Sachen machen kann. Er hat meine familiären Beziehungen auf eine Art und Weise verändert, die ich nie für möglich gehalten hätte. Und da ist so viel Liebe und Zusammenhalt und Unterstützung. Und so kitschig das vielleicht auch klingt, da kann ich auch einfach nur sagen, das ist so schön und dafür bin ich so dankbar, dass ich das habe und dass ich das erleben darf. Und das hätte ich vielleicht ohne den Krebs nicht. Noch dazu kommt, dass dieses Vulvakarzinom oder das Karzinom halt einfach mich fertig gemacht hat. Und das ist jetzt nicht mehr da. Mhm. Und das habe ich schon nach der zweiten OP oder nach dieser rekonstruktiven OP war das für mich so, das ist nicht mehr da. Ich habe diesen emotionalen Ballast von meiner intimsten Körperregion, die mich umbringt, den habe ich nicht mehr. Und das sind dann irgendwie so Sachen, wo ich mir denke, okay, es hat einen Sinn, dass ich da irgendwie durch musste.
Es ist nicht einfach nur von Grund auf alles negativ, sondern du hast auch neue Bereiche entdeckt und ja, das, also ja. Das glaube ich, das klingt immer so doof, ne? So wie, ja, der Krebs, der war zu irgendwas gut, so will ich das gar nicht sagen, sondern eher, dass du aber trotz allem auch erkennen konntest, dass es Dinge in deinem Leben gibt, die absolut schön sind und lebenswert und dass es vielleicht auch noch andere Bereiche gibt, die nichts mit dem Krebs zu tun haben.
Ja, voll. Also auf jeden Fall. Das ist natürlich eine Sache, die mir persönlich auch wahnsinnig schwerfällt, auch zu akzeptieren oder diese Normalität zuzulassen. Das hatte ich auch in meiner Doku ganz am Ende gesagt, dass ich halt früher schon mir Gedanken gemacht habe, wie sieht mein Leben in mehreren Monaten aus oder nächstes Jahr. Und an dem Punkt bin ich noch nicht. Also ich plane in so einem 2-Wochen-Rhythmus. Das wird immer mehr, das sind dann vielleicht auch jetzt 3 und irgendwann werden es 4 und so weiter. Aber es ist mir ganz lange ganz schwer gefallen, an eine Zukunft zu denken. Und irgendwie ist es ja schon so, dass Menschen eigentlich grundsätzlich für ihre Zukunft leben. Also indem ich, weiß ich nicht, wir machen jetzt diese Podcast-Aufnahme und du denkst dann darüber nach, wie du das schneidest, wann du das veröffentlichst. Und bei mir war es ja auch so, ich habe irgendwie gearbeitet und studiert und mir dann überlegt, wann ich meine Masterarbeit abgebe und wann ich meine Defensive habe und wann ich mir einen anderen Job suche und so weiter. Man plant ja immer irgendwie. Mhm. Und so Krebserkrankungen, die setzen den ganzen, vielleicht auch Aktionismus, den du in der Gegenwart für die Zukunft hast, auf null. Also du bist da dann einfach so gefangen in der Gegenwart. Und das ist irgendwie so ein bisschen auch negativ, muss ich sagen, weil alle mal sagen, ja, konzentriere dich auf den Moment. Manchmal ist es auch super schön, wenn ich sagen kann, ja, ich plane jetzt in 4 Wochen einen dicken Urlaub und da muss ich mir nicht die ganze Zeit Sorgen darüber machen, ob ich da vielleicht wieder im Krankenhaus lande. Hm.
Ja, aber im Grunde ist es ja schon deine neue Realität, ne? Und da gibt es ja auch eigentlich gar nichts zu verhandeln, weil es ist einfach so, wie es ist und es bleibt dir ja auch nichts anderes übrig, als das zu akzeptieren. Du kannst ja aktiv jetzt nichts ändern an diesem Zustand.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch so ein bisschen so, ich würde sagen, eigentlich ist es auch so ein bisschen so eine körperliche Arbeit oder eine Körperarbeit, nennen wir es so, um die Beziehung zu dem eigenen Körper zu pflegen und dem eben nicht mit Scham, Abscheu oder Angst zu begegnen. Das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich eben versuche, das in die Öffentlichkeit zu tragen und mehr Sichtbarkeit dafür zu schaffen, weil wir müssen, oder ich glaube daran, dass wir versuchen müssen, mit unserem Körper wirklich ein gutes Verhältnis dazu zu haben und ein dankbares Verhältnis und nicht dieses Gefühl zu haben, ja, der lässt mich im Stich oder er greift mich an. Weil natürlich kann man das auch so interpretieren, aber für mich war es eigentlich eher immer so, das ist ganz, ganz furchtbar, wo er da gerade durch muss. Und ich habe nicht mich selber so richtig bemitleidet, sondern einfach diese Hülle, die ich habe. Weil irgendwie, das habe ich dann immer versucht, so ein bisschen abzugrenzen, weil der kann irgendwie nichts dafür, dass ihm diese ganzen Sachen passiert sind. Und er muss sich jetzt da adaptieren. Er muss erstmal durch diese Phase gehen, wo die ganzen Zytostatika durch ihn durchlaufen und er, ich habe es halt immer frittieren genannt, und er frittiert wird. Und dann muss er von OPs verheilen. Er hatte innerhalb von 10 Monaten 10 Vollnarkosen. Er muss das verarbeiten. Und da, ich hatte da immer so ein Gefühl, so, ich hatte Mitleid mit meinem Körper. Und ich habe mich dann manchmal so, das klingt jetzt ganz weird, aber ich habe mich so selber umarmt und war so, Gott, du tust mir so leid, aber danke, dass du das hier mit mir durchstehst. Und ich glaube, das ist, klar, das wird überall propagiert, aber ich glaube, das ist auch einer eben der Schlüssel, Dinge in Sachen Heilung und wieder zurückfinden oder lernen, mit dem neuen Ist-Zustand zurechtzukommen.
Ja, absolut. Du hast das eben nochmal angesprochen. Ich hatte mir das ja auch aufgeschrieben. Du hattest gesagt 10 Operationen, aber wenn ich richtig mitgezählt habe, sind wir bis zur 7. gekommen, oder?
Ja, ich versuche es dir nochmal kurz aufzuzählen. Ich hatte diese erste partielle Vulvektomie, dann hatte ich eben nochmal eine OP, wo nochmal was neu aufgeschnitten und vernäht werden musste, weil was aufgegangen ist. Dann hatte ich dann hatte ich eine operative Biopsie.
Okay.
Also das, genau, das war im Rahmen von einer Operation, da hatte ich auch eben eine Vollnarkose, da wurde noch eine Biopsie gemacht. Dann hatte ich die zweite partielle Vulvektomie von der gegenüberliegenden Seite. Dann hatte ich diese rekonstruktive Operation. Dann hatte ich die Lymphektomie, wo die Lymphknoten entnommen wurden. Dann hatte ich eine Operation, wo mir eben eigentlich diese Eierstöcke hätten hochgehängt werden sollen. Da wurden gleichzeitig noch ein paar Lymphknoten entnommen, die irgendwie vergrößert waren, aber das war quasi so in einem Aufwasch. Und dann hatte ich die Operation, wo die Eizellen entnommen wurden. Das ist natürlich nur ein punktueller Eingriff, aber es war trotzdem eine Vollnarkose. Und dann, also es waren auf jeden Fall 9. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwas vergessen.
Das ist ja vielleicht auch gar nicht so super wichtig. Wurde denn bei diesen Erysipeln auch etwas operiert? Oder ist das wirklich, also mussten, das war jetzt nicht irgendwie nekrotisches Gewebe oder so, sondern das konnte antibiotisch behandelt werden?
Genau, also das konnte zum Glück alles antibiotisch behandelt werden. Da gab es keine Operation.
Wenn du jetzt nochmal zurückdenkst, von wo du die Diagnose erhalten hast bis jetzt, wie viel Zeit ist vergangen?
Es sind jetzt fast 2 Jahre.
Das heißt, du bist noch keine 30 Jahre alt und du hattest gesagt vorhin, du hast dir zwar Eizellen entnehmen lassen, aber die haben nur einen Eierstock hochgehangen. Das heißt, der zweite hat ja jetzt wahrscheinlich auch Bestrahlungsschäden davongetragen, oder?
Ja, also ich finde, das ist nur meine persönliche Empfindung, aber ich finde, dass da sehr intransparent mit mir kommuniziert wurde. Der eine Eierstock war dann quasi im Bestrahlungsfeld drin. Mir wurde halt gesagt, er konnte nicht hochgehängt werden. Gut, und dann, jetzt ist er quasi vernarbt, verkrüppelt. Ja. Das hat man in Ultraschalluntersuchungen gesehen. Und sagen wir einfach, der andere Eierstock ist nicht mehr auffindbar.
Was, der andere Eierstock ist nicht? Also der eine, der nicht hochgehängt wurde, den anderen hast du noch.
Der hochgehängt wurde, der wurde danach in keinerlei Untersuchungen mehr gesehen.
Oh.
Oder irgendwie festgestellt. Man kann natürlich irgendwie feststellen, ob da noch was funktioniert. Aber dieses Organ an sich, keine Ahnung, was mit dem ist.
Okay.
Vor der Bestrahlung wurde mir mal gesagt, dass manche Frauen die den Eierstock quasi wieder zurückverlagern lassen nach der Bestrahlung. Aber ich habe versucht, das anzusprechen, oder aber der ist weg.
Okay.
Oder der ist nicht zu finden.
Also was mir jetzt auch im Laufe des Gesprächs tatsächlich immer wieder aufgefallen ist, ist, dass die Ärzte dich scheinbar nicht so richtig ernst genommen haben und dich nicht so richtig als selbstbestimmte Frau wahrgenommen haben. Hast du den Eindruck auch gehabt?
Ja, wobei ich eher das Gefühl hatte, dass bei den Ärzten und Ärztinnen selber es an Expertise gemangelt hat, an Expertise und Erfahrung. Und dass schon diese Erklärung mit zu jung immer vorgeschoben wurde. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem war, dass sie mich nicht so ernst genommen hätten, sondern dass es eher ein Problem war, dass sie ihre eigene Verantwortung nicht ernst genommen haben.
Also auch ihre eigene Unsicherheit auch irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Weil das ist ein Punkt, den ich halt auch oft hinterfrage, dass ich mir denke, so, okay, natürlich ist das die Medizin, genau wie alle anderen Bereiche, ein menschenbasierter und ein menschengemachter Bereich. Und wo Menschen arbeiten, da menschelt's. Das heißt, es passieren Fehler, es läuft nicht alles glatt und reibungslos. Aber ich kann bis heute nicht verstehen, warum manche Menschen diese Position einnehmen, wenn sie nicht in der Lage sind, überhaupt mit PatientInnen angemessen zu kommunizieren. Und damit meine ich jetzt gar nicht mal so empathisch sein, weil mir ist schon klar, dass es super wichtig ist, sich als Arzt in der Onkologie vor allem selbst zu schützen vor Schicksalen. Aber also meine Fragen zu ignorieren, rückwärts rauszugehen, sich wegzudrehen, wenn ich an ihnen vorbeilaufe, das sind alles so Sachen oder alles Mögliche dafür zu tun, auch mir nicht zu begegnen. Und es gab Ärzte in diesem ganzen Prozess, die haben mich geghostet. Also bei denen war ich in Behandlung und da hätten Untersuchungen noch folgen sollen, wo ich dann versucht habe, diese Menschen zu erreichen, und ich konnte es nicht. Ich erfinde das nicht. Das ist mir wirklich passiert. Und das sind so Sachen, wo ich mir echt denke, das ist doch Wahnsinn. Die haben so verantwortungsvolle, hohe Positionen.
Ja.
Und die Quintessenz von ihrer beruflichen Tätigkeit, die machen sie nicht mal. Hä? Also, ja.
Ja, das ist ja auch menschlich, also unterste Kategorie. Also ist ja wirklich Wahnsinn. Wenn man das auch noch durchmachen muss, ja, ich meine, das ist ja auch, wenn du als gesunder Mensch nicht ernst genommen wirst, ja, oder Menschen dich ignorieren oder wie auch immer, ist das ja schon echt ein negatives Gefühl. Aber wenn du als kranker Mensch, ja, in so einer Ausnahmesituation sowas dann noch zusätzlich durchmachen musst, finde ich das eigentlich total verachtenswert. Also das ist ja unglaublich.
Ja. Also da kann ich wirklich nur zustimmen. Und ja, es war ein großes Learning einfach, dass ich mich auf die nicht, also ich will es nicht verallgemeinern, aber auf den Großteil nicht verlassen kann und dass ich mir immer selbst helfen muss. Und das ist wichtig zu wissen, vielleicht auch für andere Patientinnen, aber das ist auch ermüdend. Also
natürlich.
Dass ich auf meine eigenen Körpersignale höre und schaue, was nicht richtig sein könnte, das ist klar. Dass ich glaube, das liegt auch in unserer eigenen Verantwortung, dass wir das tun. Aber dass ich mich selbst diagnostizieren muss, dass ich meinen Ärzten sagen muss, ja, ich bräuchte diese und jene Medikamente oder ich brauche, das ist der Klassiker, ich brauche unbedingt Blutuntersuchung für XYZ, dass ich das alles die ganze Zeit mitmachen muss und kontinuierlich da irgendwie erklären muss, was mir fehlt und woran es liegen könnte und welche Tests gemacht werden müsste. Das ist auch mein Alltag, aber das macht mich manchmal fertig, weil ich mir dann manchmal denke, ich kann nicht mehr. Das zermürbt.
Ja, absolut. Johanna, jetzt ist es ja so, dass ich ja den Impuls, dich zu kontaktieren, von einer Frau bekommen habe, die auch an einem Vulvakarzinom erkrankt ist und hier auch schon im Podcast war. Und da stellt sich für mich die Frage, ist es denn jetzt so, dass du mittlerweile auch Kontakt zu anderen Betroffenen hast, mit denen du dich austauschen kannst?
Ja, das schon, allerdings nicht in meinem Alter.
Ja.
Natürlich, das macht an sich keinen Unterschied. Allerdings war es, also, wie soll ich sagen, also ich hatte schon manchmal das Gefühl, dass ich an dem Lebenspunkt, an dem ich bin und dass es dann irgendwie, weil ich hätte mich halt auch gerne mit Leuten darüber ausgetauscht, weiß ich nicht, Familienplanung oder
natürlich, ja.
Sowas wie, ja, einfach Sexualität danach. Und das war, das liegt, glaube ich, nicht an dem grundsätzlichen Durchschnittsalter der Erkrankung, sondern einfach, dass es irgendwie, weiß ich nicht, in älteren Generationen vielleicht schon noch manchmal schambehaftet ist. Das verstehe ich auch absolut, dass man da nicht drüber reden will. Aber da habe ich jetzt nicht so richtig jemanden gefunden. Und mittlerweile bin ich schon auch an dem Punkt, wo ich sagen muss, so ja, ich habe das ja jetzt schon durch mit der Bestrahlung. Das heißt, diese akute Phase, wo ich Leute gesucht habe, auch wirklich, die mir Erfahrungswerte liefern könnten zu der Bestrahlung, die ist schon vorbei.
Ja. Wenn es dir recht ist, würde ich in den Shownotes für diese Folge gerne dein Insta-Profil verlinken, dass vielleicht andere Frauen auf dich drauf zukommen können, die jetzt in genau dieser Phase sind, wo du vielleicht Austausch gebraucht hättest.
Ja, sehr gerne, auf jeden Fall. Ich bin da immer offen für Fragen oder ja, absolut.
Ich finde das so wichtig und so großartig, dass du darüber sprichst, über das, was dir passiert ist. Und das machst du ja nicht nur bei mir hier im Podcast, sondern du machst es auf deinem Insta-Profil und du bist bei einer Reportage dabei gewesen, richtig?
Ja, genau.
Auch das verlinke ich gerne nochmal in den Shownotes. Und ja, also liebe Hörerin, wenn du jetzt vielleicht in einer ähnlichen Situation bist, dann nimm gerne Kontakt zu Johanna auf. Ich denke, dass es immer helfen kann, miteinander zu sprechen und sich mit seiner eigenen Erkrankung und mit seinem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Das hast du ja auch total eindrücklich erzählt. Liebe Johanna, gibt es etwas, was du der einen oder anderen Hörerin vielleicht noch mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich würde sagen, so grundsätzlich das, was ich ja immer versuche zu predigen, ist einfach so, schäm dich auf gar keinen Fall für deinen Körper, behandle deinen Körper mit Respekt und Verantwortung und steh für dich ein und verlass dich auf gar keinen Fall nur auf andere, sondern hör auch auf dich selbst und was dein Gefühl dir sagt, weil das kann unter Umständen entscheidend sein.
Ich danke dir für dieses Gespräch, liebe Johanna, und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Gute.
Ich danke dir, dass ich da sein durfte und meine Geschichte teilen durfte.
Ich hoffe sehr, dass auch diese Folge für dich wertvoll war und du einige Dinge für dich selbst mitnehmen konntest. Auf www.franziskagünterfotografie.de findest du mehr über mich und meine Arbeit. Informiere dich gerne zu Schön und Stark, ein Fotoprojekt für Frauen mit oder nach einer Krebserkrankung, den Schön und Stark Einzelshootings, dem Podcast Lebe selbstvoll und weitere Projekte, die Frauen auf ihrem Weg stärken. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne 5 Sterne da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @FranziskaGünterFotografie mit mir. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.